Johannes 1, Vers 11, das steht übrigens hier vorne auch hinten an der Wand. Das ist sozusagen die Basis unserer Gemeinde, könnte man sagen. Er kam in das, was sein Eigentum ist, und die, die ihm gehören, nahmen ihn nicht an. Die Rede ist von Jesus. Wie wird es dir gehen, wenn du nach Hause kommst und keiner lässt dich rein, am Schloss ausgetauscht und du kommst nicht mehr rein? Du willst in deine Wohnung und du wirst nicht reingelassen und dann stehst du davor und bist ausgesperrt von allem, was dir eigentlich gehört, von deiner Heimat, von dem, was, ja. Und die drinnen sind, die gucken raus und runzeln die Stirn. Dabei sind das dein Ehepartner, deine Kinder, deine Eltern und die runzeln die Stirn und lassen dich nicht rein. Was würdest du denken und fühlen, wenn es dir so ergehen würde? Sind die verrückt geworden? Was soll das? Warum lassen die mich nicht rein? Warum tun die so, als würden die mich nicht kennen? Habe ich irgendwas falsch gemacht, dass die mich da aussperren? Bin ich hier im falschen Film oder in einem Paralleluniversum gelandet, wo ich nicht drin existiere? Was soll das? Kann man sich vorstellen, wenn es einem so gehen würde, das wäre Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und Verwirrung und Angst. Ich kann mir vorstellen, dass es hier einige gibt, denen ist es schon mal so ähnlich gegangen, je nachdem, wo sie herkommen mussten, dass sie vor ihrer Tür standen und nicht mehr reingelassen wurden und alles zurücklassen mussten, was das ihre war. Was würdest du jetzt tun, um doch hineinzukommen? Vielleicht rufst du die Polizei, könnte ja sein, dass da ein Verbrecher drin ist, der die bedroht oder so. Und dann kommt die Polizei und dann stellt sich raus, da ist kein Verbrecher. Die wollen dich einfach nur nicht reinlassen. Und dann stehst du davor und fragst dich, was mache ich jetzt? Na gut, anrufen, eine WhatsApp schicken, nachfragen. Was ist los? Was ist passiert? Habe ich euch was getan? Warum lasst ihr mich nicht rein? Und dann ruft deine Familie die Polizei, weil sie sagen, du bist ein Stalker, du bedrohst die. Auf diese Art und Weise wirst du zum Feind von den Menschen, die du eigentlich liebst und zu denen du dazugehörst. Du hörst auf irgendeine Art und Weise wirklich zu existieren und alles verloren. So ging es Jesus, als er in seine Welt kam. Seine Menschen lassen ihn nicht rein, sie reden nicht mit ihm, die gucken ihn nur böse an und tun so, als wenn sie ihn nicht kennen würden. Vermutlich kennen sie ihn ja auch tatsächlich nicht. Interessant. Also sie haben so eine Christusdemenz. Ja, sie haben ihn komplett vergessen, ihren Schöpfer. Und dann kommt dieser Jesus auch noch und stellt Ansprüche und sagt, ihr seid mein Eigentum. Ihr seid meine Geliebten. Und die Menschen denken doch, ja Moment, die Welt gehört doch uns. Jedenfalls benehmen sie sich so, als wenn die Welt ihnen gehören würde. Nun kann man sagen, ja, das ist ja so ein allgemein anerkannter Spruch. Wir haben die Welt nur von unseren Kindern geliehen. Also gehört die Welt den Kindern. Klingt gut. Und wessen Kinder sind das? Ja, unsere Kinder. Und denen gehört die Welt. Und weil das unsere Kinder sind, gehört uns die Welt. Ist doch logisch, ja, alles unsers. Die Kinder gehören ja mir. Also meine Kinder, also jedenfalls eure Kinder, also jedenfalls benutzen wir die so, die Kinder, nicht wahr? So als wenn die ein Schmerzmedikament wären, die sollen mich glücklich machen, meine Kinder. Damit wir jemanden loben können, damit wir jemanden erziehen können, der dann genauso wird wie wir und damit wir hinterher, wenn die Kinder missraten sind, wenigstens sagen können, die Welt ist so schlecht. Du gehörst mir, alles meins. Es gibt ja auch so, wenn man verliebt ist, ja, dann sagt man ja auch gerne, ich brauche dich. Das bedeutet aber manchmal, ich benutze dich, denn du gehörst mir, deswegen kann ich das. Das bedeutet aber auch immer, dass es jemanden gibt, der sich gern benutzen lässt. Menschen, die glauben, es gehört ihnen, ihr Leben. So sind die halt. Und dann kommt dieser Jesus und steht vor deinem Leben und sagt, gar nicht deins, es ist alles meins. Du gehörst mir, deine Kinder gehören mir, diese Welt gehört mir. Und du so, oh, was denn, geh weg, wer bist denn du, Jesus oder was? Ja. Diesen Jesus, den muss man mal in die Schranken weisen. Der will dir dein Eigentum streitig machen. Ja, ist er denn der Herrscher der Welt oder was? Ja. Und dann kommt dieser Typ ständig mit Predigern und Missionaren und Gemeinden an und auf TikTok ist er jetzt auch noch zu sehen. Ja, gibt es denn gar keine Jesusfreie Zone mehr in dieser Welt? Und dann hat er auch noch das Fest der Liebe und des Geldes und der klingenden Kassen okkupiert. Selbst Weihnachten muss er haben. Das ist pures Stalking. Wer bist du, Jesus, eigentlich, dass du dich so aufspielst? Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, weil es in den Kosmos gekommen ist. Tja, dieser Jesus, der war eben immer schon da. Die Luft, die du atmest, der Geist, der dich beseelt, das ist er. Die Kraft, die du hast, das ist schon immer er. Ahnst du überhaupt, dass du gar nicht die Kraft hättest, deine Knie und deinen Rücken durchzudrücken, um ihm zu trotzen, wenn er dir nicht das Leben geschenkt hätte? Was bildest du dir eigentlich ein? Das Leben, also das Licht, in dem du lebst, auch im übertragenen Sinne, das Licht, in dem du lebst, das Licht des Wissens und der Wissenschaft, das Licht der guten Gefühle, das Licht der Ideen, mit denen du in die Zukunft schaust, das Licht des Verständnisses für die Zusammenhänge der Welt, das Licht der Liebe, das dir die Menschen geben, die du liebst. Das ist er, immer schon gewesen. Er ist in den Kosmos gekommen. Das ist griechisch übrigens. Das kennen wir von Kosmetik. Ja, Kosmetik. Kosmos ist das, was schön gemacht ist. Kosmos. Er ist in das Schöngemachte gekommen. Jesus kommt in die Welt, damit die Welt Kosmos wird, damit sie schön wird. Guckt euch in der Welt um, wie schön sie ist. Bis auf die Stellen, wo sie nicht schön ist. Warum ist sie da nicht schön? Weil nicht genug Jesus drin ist. Er war im Kosmos und der Kosmos ist durch ihn geschaffen worden, aber der Kosmos hat's nicht begriffen. Ja? Christus ist dein Schöpfer, du hast das Potenzial, schön zu sein, gut und schön gemacht zu sein im Kosmos. Blöd nur, wenn du ihn nicht kennst, dann lässt du ihn draußen stehen und dann verteidigst du dein Eigentum. Dein Leben, dein Körper, dein Geld, deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, deine Zukunftspläne, deine Lebensgeschichte. Jesus steht vor deiner Haustür, vor deiner Lebenstür und klopft an. Und je mehr du darauf beharrst, dass alles deins ist, desto mehr fühlst du dich von ihm bedroht und verfolgt. Und das ist ein tödlicher Irrtum, dass alles deins ist. Du gehörst dir gar nicht. Du gehörst dir gar nicht. Denn du hast dich nicht selbst geschaffen. Deine Lebensgeschichte ist auch nicht deine, denn du hast sie nicht arrangiert. Du warst nie Herr über dein eigenes Leben. Du kannst planen, du kannst reagieren, du kannst machen, du kannst tun, aber in Wirklichkeit bist du nie Herr über dein eigenes Leben. Und alles, was du bisher erreicht hast, kann im nächsten Moment vorbei sein. Du weißt es genau. Du hast keine Kontrolle. Du gehörst dir nicht selbst. Und deine Kinder gehören dir auch nicht. Das wissen die Eltern spätestens, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dann ist das nämlich vorbei. Dein Geld gehört dir auch nicht. Frag mal Leute, die hier aufgewachsen sind und da geboren sind. Je nachdem, welche Möglichkeiten die hatten, ist auch deren finanzielle Ausstattung am Ende. So richtig Kontrolle hat keiner. Du bist Jesu Eigentum, sein Eigentum. Jesus kommt in sein Eigentum und damit meint er dich. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein, denen, die durch seinen Namen glauben. Jesus steht vor deiner Lebenstür und klopft an. Es könnte auch einfach reinkommen. Er ist ja Gott. Ich meine, er kommt überall rein. Ja? Er könnte auch einfach reinkommen, tut er aber nicht. Weil alles, was du wirklich hast, ist dein eigener Wille. Und den nimmt er dir nicht weg. Gegen deinen Willen kommt er nicht rein. Was passiert aber, wenn du ihn reinlässt? Was geschieht, wenn du ihm alles übergibst, was ihm sowieso schon gehört? Dann würdest du das Recht bekommen, ein Kind Gottes zu sein. Das klingt jetzt super philosophisch, aber das bedeutet ganz praktisch, alles, was du bisher als dein Eigentum angesehen hast, das kannst du behalten. Zum segensreichen Gebrauch in dieser Welt. Nun wirst du dann lernen, das, was du da hast, so zu benutzen, wie es dem Sinne Jesu entspricht. In Absprache mit ihm. Das wird einiges ändern. Aschkan und Mina haben das gelernt, wie das plötzlich alles anders wurde, als sie Jesus gehört haben, angefangen haben zu gehören. Und dann hat sich alles, was sie hatten, geändert. Unter anderem Vorzeichen, nämlich unter dem Vorzeichen Jesu. Aber du kriegst auch noch was dazu. Ja, du kriegst nämlich eine Zukunft, die herrlich ist. Dein Leben endet dann nämlich gar nicht an deinem Lebensende her. Wenn du stirbst, dann rollt dein Lebenszug in dem Bahnhof ein, den wir Tod nennen. Vorsicht an der Bahnsteigkante! Und dann steigst du um in den Zug, der in die Herrlichkeit Gottes fährt. Du hast die Fahrkarte gelöst für die Herrlichkeit Gottes. Wenn du Jesus alles übergibst, was du glaubst, dass deins ist. Und als Kind Gottes, dann bist du ja Kind Gottes. Dann bist du natürlich auch sein Erbe, so sagt Jesus das. Er vererbt dir einfach seinen Himmel. Und Jesus sagte seinen Jüngern, bevor er starb, ich gehe und bereite eine Wohnung für euch beim Vater im Himmel vor. Du hast eine Wohnung, wenn du Kind Gottes bist im Himmel. Übergib Christus dein Leben, dann kriegst du eine Wohnung in der Herrlichkeit Gottes ohne Mietkosten, ohne Nebenkosten, keine Renovierung. Einfach so. Du bekommst die himmlische Wohnung eines göttlichen Kindes, weil du ja dann ein göttliches Kind bist. Und wenn du Jesus glaubst, dann gehört dir das einfach. Als meine Mutter wusste, dass sie stirbt, sagte sie, ich ziehe um und ich freue mich schon drauf. Wir reden hier in der Gemeinde manchmal so. Lass Christus ein, übergib ihm dein Leben und alles, von dem du denkst, dass es eigentlich deins ist. Dann kriegst du außerdem noch, jetzt schon, eine riesengroße Familie. Aschkan und Mina arbeiten daran, diese Familie ständig zu vergrößern. Denn alle, die ja Kinder Gottes werden, sind ja dann Geschwister. Deswegen nennen wir uns ja hier auch Geschwister. Guckt euch mal um, wie viele hier sitzen. Riesengroße Familie. Was das für eine Möglichkeit ist. Weltweit. Wir sind ja hier nicht nur in Wuppertal, hier im Unterdörnsee im 70 zusammen, sondern das ist eine weltweite Familie. Lauter Geschwister. Weltweit riesig. Was das für Chancen gibt. Glaub einfach Jesus, dass er der Schöpfer, der Inhaber und der Regent dieser Welt ist. Du kannst ihn kennenlernen. Es gibt viel Informationen über ihn. Es gibt 4 Evangelium, die seinen Lebensweg beschreiben. Und frag die Geschwister, Aschkan und Mina, mich, wie das denn geht, Kind Gottes zu werden. Die haben nämlich schon Erfahrung, die Geschwister. Und nicht nur einfach mal so Kind Gottes werden, sondern wie das dann weitergeht. Lasst euch das einfach mal erzählen. Jesus Christus ist jetzt hier, weil auch dies hier seine Gemeinde und sein Gottesdienst ist. Jesus Christus ist jetzt hier und er steht vor dir und sagt, da bin ich. Mach was draus. Amen.